Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Die FPÖ bezeichnet die Zuckerl-Koalitionsverhandler bereits als Koalition der Verlierer. Nur was würde eigentlich die FPÖ machen, falls ÖVP, SPÖ und NEO sich am Ende doch nicht einigen? Und da gehen ja die Einschätzungen völlig auseinander, ob es die erste Dreierkoalition in Österreich geben könnte oder nicht. Und zu diesen Themen ist jetzt Christian Hafenegger, seines Zeichens FPÖ-General, Generalsekretär, mein Gast, und damit schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Herr Hafenegger, als Erste Ihre Einschätzung. Ich weiß, Sie halten die alle für Verlierer, aber Ihre Einschätzung, werden die sich einigen oder werden die sich nicht einigen?
Naja, wenn ich mir die Performance der letzten paar Wochen anschaue, dann ist das, die Klassifizierung als Verlierer, glaube ich, mehr als angebracht. Ja. Denn zuerst hat man es in die Herbstferien verabschiedet, ja, ohne irgendeinen konkreten Erfolg vorweisen zu können. Jetzt kündigt man schon, dass man den Weihnachtsurlaub auch noch anhängt. Ja. Also ich habe ein bisschen den Eindruck, jetzt dient das einmal alles dazu, um den Karl Nehammer im Sattel zu halten, nämlich, und die Grünen nämlich auch noch dazu. Substanziell ist bis dato nichts weitergegangen.
Die aktuelle Regierung, damit
sie verwalten ja weiter.
Amt bleibt.
Genau. Und das offensichtlich auch bis zum Sankt Nimmerleinstag. Also man drückt sie um die heißen Eisen herum. Und ja, es ist ja offenkundig, dass es eine Verliererampel ist, die hier zusammengestellt werden soll. Ja. Und das nur mit mäßigem Erfolg, wie man momentan sieht.
Aber glauben Sie, dass diese Koalition zustande kommen wird?
Schauen Sie, ich glaube, da braucht man zwei Seiten, von denen man das betrachtet. Zum einen, rein politisch gesehen kann das nichts werden. Da sind die Gegensätze viel zu groß, vor allem auch die vorgelagerten Wahlversprechen, die es da gegeben hat. Also politisch ergibt das keine Logik, was da gerade konstruiert werden soll. Ja. Wenn man es aber jetzt vom machtpolitischen Ansatz her sieht, dann müssen die was zusammenbringen. Das ist genau die Krux, die der Karl Nehammer jetzt hat, ja, wo er schlussendlich danach trachten muss. Das ist was wird. Aber nur wie gesagt, ich meine, man hat es jetzt über verschiedene Orchideenthemen unterhalten, das Ganze seit Wochen. Man hat nichts Konkretes zustande gebracht. Und die heißen Eisen, die, um die es eigentlich gehen würde, wo man, glaube ich, jetzt erst einmal verständigen müsste, nämlich mal grundsätzlich die katastrophale budgetäre Situation, hat man jetzt wieder rückverwiesen auf die Chefebene. Also die Bürger fragen sich zu Recht und wird täglich auf den Straßen darauf angesprochen, wann geht da jetzt was weiter und wann hört man mal, was eigentlich los ist. Und da gibt es noch die verschiedenen Zahlen, die kolportiert werden, was diesen Budget-Exitus betrifft. Ja. Zum einen hat man schon gelesen, 5 bis 15 Milliarden pro Jahr wären hier nachzusetzen. Ja. Jetzt sagt die Europäische Union, es sind 24 Milliarden in 5 Jahren. Also es gibt mir Komfort, dieser ganze Zahlentrick, den der Herr Brunner hier gestartet hat und der mit auch gedeckt worden ist von staatsnahen Instituten, der geht momentan weiter. Es traut sich offensichtlich keiner, den Bürgern reinen Wein einzuschenken.
Gut, aber eigentlich müsste Ihnen das ja total recht sein als FPÖ-Generalsekretär, wenn die sich so quasi aufführen, wie Sie es jetzt beschreiben, weil davon würde ja nur die FPÖ profitieren, oder?
Schauen Sie, wir denken aber nicht so wie die ÖVP. Das kann vielleicht ein strategisches Kalkül sein, aber wenn man sich anschaut, in welchem Zustand die Republik mittlerweile ist, wenn ich mir ansehe, welche Insolvenzwelle über uns hereinrollt, die übrigens ein Endergebnis oder mitunter auch ein Endergebnis von der verfehlten Corona-Politik war, weil jetzt ja die ganzen Corona-Übergangskredite schlagend werden, die viele Unternehmen vor unlösbare Situationen stellen, ja, dann muss einem eher Angst und Bang sein.
Ja, aber Herr Hafenegger, Sie wissen natürlich schon, gleichzeitig hatten die damaligen sehr generösen Hilfen für jeden auch gewisse Pleiten sehr hinausgezögert.
Schauen Sie, das kann man jetzt im Nachgang alles sagen, aber nur wissen Sie, auch da ist ja nicht die ganze Wahrheit von der Regierung gesagt worden in diesem Zusammenhang, denn man hat also über das Austria Wirtschaftsservice hat man hier Kredite übernommen, man ist denen gut gestanden, diesen Unternehmen, und hier wird jetzt eine riesengroße Ausfallsquote geben, und wenn man weiß, dass noch rund 420 Millionen Euro aushaftend sind von diesen Krediten, die im schlimmsten Fall alle für den Staat schlagend werden, ja, dann ist das eine neuerliche Katastrophe, die nicht ins Budget eingepreist ist. Das hat man nämlich nie gemacht. Ja. Das zeigt nur, wie man hier eigentlich vorgeht. Aber wenn Sie fragen, ob ich mit der Freude, dass jetzt nichts weitergeht, nein, überhaupt nicht. Denn wie gesagt, die Republik braucht ganz dringend eine stabile Führung. Und das, was jetzt da irgendwie stattfindet, ist alles andere als stabil. Nicht? Die NEOs haben jeden Tag eine neue Idee. Die SPÖ, das muss man sich mal vorstellen, die beanspruchen jetzt sogar schon den Finanzminister. Man hat das in der Vergangenheit gesehen, wo SPÖ-Finanzminister überall hingeführt haben, nämlich in die Irre. Ja. Die Feinde des Föderalismus, die NEOs, Playoffs wollen jetzt auf einmal, dass die Landeshauptleute mitverhandeln und so weiter und so fort. Das ist ein Chaos pur, das hier stattfindet. Und bin wirklich gespannt, was das am Ende des Tages werden soll. Vielleicht, wenn Sie mir noch eines sagen lassen zu den Zahlen von der Europäischen Union wegen des Budgets in den nächsten 5 Jahren, die kolportierten 24 Milliarden Euro. Auch das ist interessant. Ich meine, jetzt muss man sich vorstellen, jetzt ist man in dieser Situation, dass man zwar einen neu angelobten EU-Kommissar hat, ja, den Herrn Brunner, der frisch im Team bei der Frau von der Leyen dabei ist, und gleichzeitig muss jetzt natürlich die Europäische Union dem Herrn Brunner im Nachhinein einen Persilschein ausstellen. Also ich glaube, dass wir als nächstes schon wieder betrogen werden, was die Zahlen und die Budgetwahrheit betrifft, ja, weil da beißt sich ja die Katze in den Schwanz. Also es wird ja nicht die EU sozusagen gleich den eigenen neuen Kommissar irgendwie abschießen, oder vielleicht hat der Brunner das Gutachten auch selber geschrieben, ich weiß
aber nicht. Er ist natürlich nicht für jetzt Finanzen zuständig in der EU, aber grundsätzlich, weil sie diese Zahl
naja,
genannt
noch schlimmer.
Haben.
Jetzt ist er für Migration.
Wenn er für Finanzen für den gesamten EU-Raum.
Nein, der hat dort gar nicht hingehört. Wenn ein Finanzminister das so ein Desaster hinterlässt, den kann man nicht nur zum EU-Kommissar befördern. Und wissen Sie, wenn der nicht einmal in der Lage war, die Staatsschulden unseres Landes in den Griff zu haben und das Geld zu zählen, ja, möchte er nicht wissen, ob er die Migranten zählen kann, die sozusagen jetzt von der europäischen Grenze ferngehalten werden sollen.
Okay, kommen wir nur kurz zu diesen Zahlen zurück, weil Sie diese 24 Milliarden genannt haben. Sie wissen, diese 24 Milliarden wären, wenn man innerhalb von 4 Jahren zurückzahlen würde, also versuchen würde, den Staatshaushalt wieder in den Griff zu kriegen. Und sonst wären es 18 Milliarden auf 7 Jahre gerechnet. Also je nachdem, welches Verfahren man sich da aussucht,
da muss ich Ihnen widersprechen.
Ob man überhaupt in ein Verfahren hineingeht, das ist ja gerade ein Streitpunkt zwischen ÖVP und SPÖ, das wissen Sie, ob die EU da quasi darüber watchen soll oder nicht. Was wäre Ihnen lieber?
Mir wäre lieber, man würde seriöse Finanzpolitik machen und einmal mit gewissen Blödheiten aufhören, die ja in der Vergangenheit gerade unter der Ägide der Grünen stattgefunden haben. Man muss sich von dem ganzen Green Deal verabschieden. Man muss schauen, dass Mehreinnahmen in die Kassen des Staates kommen. Und das geht nur mit Wirtschaftswachstum. Momentan macht man aber alles, um Wirtschaftswachstum zu verhindern und diese Insolvenzwelle weiter zu befördern. Also hier müsste man aus all diesen Dingen aussteigen, die Wirtschaft momentan lähmen. Du hast kürzlich mit Vertretern der Automobilindustrie gesprochen, die haben gesagt, also wenn diese Rahmenbedingungen so bleiben, dann steht man das vielleicht noch 1,5, 2 Jahre durch, ja, und dann ist es aber vorbei. Und das, obwohl wirklich hunderttausende Jobs auch aus diesem Bereich in Österreich natürlich dadurch sichergestellt werden. Also das ist einmal ein Punkt, den man wirklich ganz offen ansprechen muss. Also so kann es nicht gehen. Und weil Sie gesagt haben, naja, das ist ja nur und so weiter.
Nein, ich sage nicht nur, ich sage nur je nachdem.
Lassen Sie mich noch kurz,
beides viel Geld.
Lassen Sie mich nur kurz fertig ausführen, bitte, Frau Daniel. Aber die Frage ist, das ist vielleicht einmal eine Zahl, die man irgendwie dahin manipuliert hat, um sozusagen irgendwie ansatzweise die Maastricht-Kriterien zu erreichen. Ja. Fakt ist aber auch, und das sagen Ihnen Wirtschaftsbeobachter, dass es für Österreich massiv schwieriger und vor allem teurer werden wird, frisches Geld zu bekommen, sprich neue Kredite aufzunehmen. Am Ende muss man also immer mehr Zinsen für immer weniger Geld bezahlen, dass man sozusagen im Budget dann zur Verfügung hat, weil das eben nach oben geht, weil wir downgerated werden. Und das ist alles, und das verzeihe ich den Herrschaften nie, die sie jetzt noch an ihre Sessel klammern, ja. Das ist alles der Ergebnis der schwarz-grünen Chaospolitik.
Aber die Frage ist, wie kann man das für die Zukunft wieder sanieren? Und da gibt es ja derzeit offenbar einen Konflikt innerhalb der Koalitionsverhandlungen. Es war ja auch Jan Greiner mein Gast, und der hat gemeint, alle Wirtschaftsforscher und Experten würden dasselbe sagen, man bräuchte einen Maßnahmenmix zwischen ausgabenseitig und einnahmenseitig, um ein quasi Defizit in dieser Höhe zu sanieren. Wie würde die FPÖ denn das sanieren?
Schauen Sie, wie man es ganz sicher nicht sanieren kann, kann ich Ihnen sagen, mit einem Experiment, mit einem eigenartigen, mit einer Dreierkoalition, die gerade in Deutschland mit krachendem Getöse in die Luft geflogen ist, also etwas nachzubauen, was wenige Kilometer von uns entfernt gerade in die Luft geflogen ist, ist komplett wurscht. Sie können die Neos auch mit den Grünen austauschen, das ist vollkommen egal. Ja. Und in Wahrheit die ÖVP zumindest in Teilen mittlerweile auch mit den Roten, was auch immer. Ja. Also das ist ja alles Einheitspartei, es ist vollkommen egal, wie Sie die nach außen anstreichen. Fakt ist, dass das sicherlich nichts Tragfähiges werden wird, was die zustande bringen. Und wenn Sie sagen, ich habe es eh schon gesagt, wie kann man sanieren? Also wir sind der Überzeugung, steht auch in unserem Programm drinnen, dass das natürlich nur durch Wirtschaftsimpulse gehen kann. Und vor allem auch
in dem Ausmaß?
in dem Ausmaß, natürlich muss man schauen, dass das Wirtschaftswachstum wieder da ist. Weil,
aber
schauen
Sie, das ist nicht da.
Man geht jetzt von Prognosen aus, wo man dann nächstes Jahr wieder sagt, das haben wir nicht gewusst, dass es noch so schlimm
falsch,
wird.
Ja.
Und ich glaube, man muss jetzt einmal eine Trendumkehr schaffen. Ja. Man muss vor allem auch im Bereich der Migration, überlegen Sie mal, warum in Dänemark zum Beispiel momentan, glaube ich, 36.000 Euro für syrische Rückkehrer bezahlt werden, weil man weiß, was diese Herrschaften dem Staatshaushalt kosten. Und wir haben nicht nur die 100.000 Syrer hier, sondern viele, viele andere Personen, die aus unserer Sicht gar kein Recht haben, da zu sein. Ja. Das heißt, also auch hier müsste man ansetzen mit allen Begleiterscheinungen, was das für Sozial- und fürs Gesundheitssystem betrifft, auch für das Bildungssystem.
Den Grundsatz, aber wenn wir jetzt jeden, ich glaube 27.000 Euro wollen Sie denen, jeden syrischen Rückkehrer...
Das haben Sie mir jetzt falsch verstanden. Ich habe gesagt, warum nimmt man in Dänemark so viel Geld in die Hand? Das habe ich vielleicht nicht fertig ausgeführt, weil man dort weiß, was diese Herrschaften dem Budget kosten.
Aber würden Sie jetzt gern den 100.000 Syrern in Österreich pro Kopf 27.000 Euro geben?
Man muss denen gar nichts bezahlen. Im Grunde haben sie einen Fluchtgrund verloren. Der Herr Assad ist weg, also können alle sofort zusammenpacken und nach Hause reisen und den Gottesstaat feiern. Also von dem her ist es eine relativ einfache Sache. Es hat ja, glaube ich, sogar schon eine Initiative von Ryanair dazu gegeben, die günstige Flüge anbieten würden. Also die kann man ja unter Umständen übernehmen. Ryanair ist ja nicht besonders teuer.
Gut, aber ein Budgetdefizit dieses Ausmaßes würden Sie damit
nicht lösen? Das ist natürlich eine Aneinanderreihung von Maßnahmen, die hier gesetzt werden müssen. Also es gibt den Förderdschungel, wo gewisse punktuell ganz massiv gefördert worden sind. Es gibt auf der anderen Seite aber auch den Klimabonus, den man natürlich hinterfragen muss, der ein Vermögen kostet. Ja.
2 Milliarden Euro.
Ja, man muss natürlich auch über das Klimaticket nachdenken und ob es wirklich notwendig ist, das allen möglichen Menschen zu geben oder ob man da vielleicht auch gewisse Kristallisationspunkte macht, dass man halt verschiedensten Bevölkerungsgruppen eine günstigere Bahnfahrt ermöglicht oder vielleicht auch eine Freifahrt ermöglicht oder im Rahmen des Klimatickets, wenn es halt zu Uhrzeiten ist, wo nicht unbedingt der Hauptverkehr ist und wir damit natürlich wieder in die Verlegenheit kommen, immer mehr Züge bestellen zu müssen, weil halt hinten und vorne kein Platz mehr für die Personen ist, die diese Züge verwenden wollen. Also man kann, glaube ich, wirklich an allen Stellschrauben drehen, die es in der Republik gibt und im Übrigen auch, wenn man schon über Leute gesprochen haben, über Migranten, die illegalerweise hier zu uns kommen. Natürlich muss man auch über Bereiche wie Entwicklungshilfe zum Beispiel sprechen. Also wenn Empfängerländer, die von uns Entwicklungshilfe beziehen, nicht in der Lage sind, uns Rückreisezertifikate für ihre eigenen Bürger auszustellen, ja, dann würde ich dort sofort den Hahn zudrehen. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir uns beide da jetzt zusammensetzen, obwohl wir zumindest ich keine Finanzexperten sind, und einmal mit dem groben Kamm über das Budget drüber gehen, würden uns so manche unsinnige Dinge auffallen, die keiner vermissen würde, wenn man die streicht.
Also ich würde niemandem raten, mich an quasi die Sanierung eines Staatshaushaltes
zu machen. Sie haben es ja gerade erklärt, wie es funktioniert.
Nein, ich habe Ihnen gerade erklärt,
durch die nächsten 5 Jahre.
Ja, aber das heißt nicht, dass ich wüsste, wie man jetzt so viele Milliarden vernünftigerweise einspart oder nicht einspart.
Na, dann setzen wir uns einmal zusammen. Wir werden schon einen Vorschlag erarbeiten. Aber wie gesagt, im freiheitlichen Programm steht einiges drinnen.
Mhm. Gut, dann kommen wir aber zu dem Szenario, das ja nach wie vor mehr als möglich ist, nämlich dass diese Koalitionsverhandlungen doch noch scheitern. Derzeit ist es, Sie haben es ja auch schon angesprochen, auf Chefebene gebracht worden. Es soll nach dem 27. Dezember dann doch weiter verhandelt werden. Man wird sehen, wie es dann abläuft. Aber falls es doch scheitert, steht die FPÖ dann parat, um Koalitionsverhandlungen mit der ÖVP aufzunehmen?
Da gibt es jemanden, der heißt Bundespräsident, oder das ist zumindest sein Titel, der sitzt in der Hofburg, vermutlich derzeit mit Rauchen beschäftigt und abwarten, was bei diesen komischen Verhandlungen rauskommt. Aber das muss man in der ersten Linie diesen Herrn fragen, der es ja mittlerweile mitverschuldet hat, diese Halbstaatskrise, in der wir uns da jetzt befinden, indem er dem Wähler nicht Rechnung getragen hat.
Wir sollen jetzt Alexander Van der Bellen fragen, ob er im Fall des Scheiterns dann Herbert Kickl den Regierungsbildungsauftrag erteilen
würde. Also ich bin überzeugt davon, dass der Herr Bundespräsident in seinem unendlichen Ratschluss weiß, was er im Falle dessen macht, ja, falls diese Verhandlungen scheitern. Aber nur eines ist auch klar, da kann man den Herrn Van der Bellen dann nicht aus der Verantwortung entlassen, denn diese Suppe hat er ja selbst eingebröckelt, ja, indem er erstmals in der Zweiten Republik, und da muss man schon noch einmal darauf hinweisen, ja, den Schritt gemacht hat, nicht der stärksten Partei nach Nationalratswahlen den Regierungsbildungsauftrag zu geben. Das ist ein Vorgehen, das hat es bis jetzt nicht gegeben, führt möglicherweise in die Irre, aber natürlich liegt dann der Ball wieder beim Herrn Bundespräsidenten. und ich werde auch erklären müssen, warum man die Zukunft des Landes mitten in einer Wirtschaftskrise so dermaßen gering geschätzt hat, ja, okay, dass er jetzt irgendwelche Kaschmal-Verhandlungen da zulässt.
Okay, aber sagen wir, Alexander von der Bellen sagt dann, okay, ÖVP und SPÖ hatten zwar davor gesagt, sie koalieren nicht mit der FPÖ, aber wenn die Verhandlungen scheitern, sind vielleicht gewisse Funktionäre dann nicht mehr tätig bei ÖVP und SPÖ. Und sagen wir, er würde dann Herbert Kickl den Regierungsbildungsauftrag geben. Was würde denn Herbert Kickl dann machen?
Ich bin nicht der Herbert Kickl, deswegen werde ich nicht an seiner Stadt antworten.
Okay, was würden Sie dann machen?
Nein, um die Frage geht es ja gar nicht. Also jetzt kommt einmal.
Doch.
Es geht jetzt einmal zuerst darum, ob der Herr Bundespräsident seine Meinung von nach der Wahl revidiert und nach 100.000 Sondierungsgesprächen übrigens. Also ich habe geglaubt, jetzt muss irgendeiner dann mit dem Ölteufel nachkommen und diese Tapetentier schmieren, der ständig auf und zu gegangen ist.
Sie glauben, er würde ihm dann nicht den Regierungsbildungsauftrag geben?
Er hat ja gesagt, warum er es nicht tut. Nicht? Okay. Also jetzt ist natürlich die Frage, warum er es dann plötzlich tun sollte. Aber wie gesagt, wird er sich ja hoffentlich vorher überlegt haben als Staatsoberhaupt. Das wird dann zu bewerten sein, aber ich glaube, das ist ganz massiv im Bereich der Kaffeesudleserei. Ja, man müsste dann einmal wissen, wer dann dort an der Spitze sitzt, wenn es nur eine Kopie vom Herrn Nehammer ist und eine Kopie vom Herrn Babler ist, wenn die SPÖ weiterhin beschließt, den stalinistischen Gedankengut weiter anzuhängen, ja, wenn die ÖVP weiter beschließt, dass es eigentlich nur um die Versorgung von irgendwelchen ausgeschiedenen Kurzpolitikern geht, ja, dann wird das wahrscheinlich genauso schwierig machbar sein. Dann werden sie die halt in einer anderen Konstellation versuchen zusammenzufinden. Also ich glaube, man muss jetzt echt einmal abwarten.
Na gut, der Wiener FPÖ-Chef Dominik Knepp zum Beispiel hat mir gesagt, wenn diese Koalitionsverhandlungen scheitern würden, dann würde er Neuwahlen fordern.
Das liegt, wie gesagt, beim Herrn Bundespräsidenten, ob er über seinen Schatten springt und Herbert Kickl nun doch mit einer Regierungsbildung beauftragt oder ob er das in Richtung von Neuwahlen gehen lässt, ist fraglich. Und wissen Sie, die wenigsten Kommentatoren haben ja noch eine andere Geschichte am Radar, die ich ja auch schon gehört habe. Also ich glaube, dass die Neos mittlerweile eher das Abwurfpaket in dieser Dreierkonstellation sind, dass man auch dazu übergehen würde, auf die Neos zu verzichten. Sie stören die Verhandlungen, glaube ich, auch erheblich zwischen dem, was die ÖVP und die SPÖ vorher schon auspaktiert hat. Und es gibt natürlich auch den Garten, dass man und sagt, gut, man braucht die Neos eh nicht unbedingt, kann ich voll und ganz unterschreiben. Und dann könnte man hergehen und sagen, gut, dann sorgen wir zumindest von schwarz und roter Seite her dafür, dass wir nicht alle Grünen, die sich jetzt in diversen Jobs in der Republik gemütlich gemacht haben, gleich wieder dort entfernen. Ja, dann lassen wir die dort sitzen, aber dafür geben halt die Grünen, wenn es wichtig ist, sichern die Mehrheit ab.
Sie meinen, dass ÖVP und SPÖ eine Zweierkoalition
Die können ja eine Zweierkoalition genauso machen, mit Duldung der
Überhang.
Mit Duldung der Grünen. Dafür dürfen die Grünen in ihren warmen Sesseln sitzen bleiben, wo die Frau Gewessel und alle die grünen Top-Leute auch hinversorgt hat. Es wäre doch auch ein Deal. Ich höre das, dass das auch schon durchaus überlegt wird.
Gut, originelle Variante. Ich habe es noch nicht gehört, aber you never know. Danke.
Wir sind ja eine News-Sendung.
Danke, absolut. Danke, Christian Hafenegger, für das Interview. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm gleich weiter. Bleiben Sie dran.